NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Oktober 1745. Der Todestag des britischen Satirikers und Geistlichen Jonathan Swift.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Frankreich ist heute vom verheerendsten Anschlag seit Jahrzehnten erschüttert worden. Schwer bewaffnete Männer richteten in der Pariser Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo ein Blutbad an. 12 Menschen wurden ermordet, unter ihnen fast die gesamte Führungsriege des Blattes und 2 Polizisten.
Satiriker sind heute nirgends mehr sicher. Umso erstaunter schaut man zurück auf die englischen Verhältnisse vor 3 Jahrhunderten. Denn ein Attentat auf Jonathan Swift, die berühmteste Giftspritze der englischen Literatur, hat es nie gegeben. Nicht einmal ins Gefängnis musste er. Dabei hat Swift in seinen Satiren Religion und Politik genauso heftig attackiert wie die ermordeten Journalisten des Satiremagazins Charlie Hebdo.
Jonathan Swift ist ein beschädigter Mensch, auch wenn man seinen Körper anschaut. Er leidet schon als junger Mann unter einer schweren Mittelohrerkrankung, die sich so auswirkt, dass er einen rasenden Tinnitus hat, dass er starke Schwindelgefühle hat, dass er zeitweilig taub wird. Das wird mit den Jahren immer schlimmer.
Christoph Heil, Professor für britische Literatur an der Universität Duisburg-Essen.
Dazu kommt in den letzten Jahren auch eine Demenz, die sich so einschleicht, dass er seinen eigenen Zerfall noch mitbekommt und darunter ganz besonders leidet. Das heißt, im letzten Lebensjahr spricht er kaum mehr. Und das ist natürlich für jemanden, der so von und mit der Sprache lebt, ein ganz großer Schlag.
Der irre Betrieb der Welt ist nun vorbei. Und ich nehme euch eure Possen nicht mehr übel.
Schreibt Jonathan Swift in einem späten Gedicht.
Ich mich mit solchen Dummköpfen abgeben, ich solche Narren verdammen, geht. Geht, ihr seid betrogen.
Am Ende wird Swift, der als Geistlicher im Dienst der anglikanischen Kirche steht, sogar entmündigt. Wie konnte es für den weltberühmten Autor von Gullivers Reisen so weit kommen? Sind die körperlichen Leiden, wie mancher munkelt, die Strafe Gottes für all die bitterbösen Satiren, die er verfasst hat? Warum sonst hat er den Ruf eines Menschenfeindes?
Er hat natürlich das Bild des Misanthropen so ein klein wenig kultiviert, bis in seine Grabinschrift hinein, wo dann die Rede davon ist, so jetzt liegt er im Grab, wo die wilde Entrüstung sein Herz nicht mehr zerfressen kann.
Jonathan Swifts Tod, heute vor 270 Jahren, am 19. Oktober 1745 im irischen Dublin, ist wie eine Erlösung. Doch unbehelligt bleibt er nicht einmal in seiner letzten Ruhestätte.
Swift taucht nach seinem Tod noch einmal spät auf, 1835. Lange nach der Beerdigung gibt es Bauarbeiten in der Kathedrale, das Grab wird geöffnet.
Augenzeuge ist auch ein Vertreter der Wissenschaften, der Vater des später weltberühmten Schriftstellers Oscar Wilde. Als Phrenologe erforscht er die Schädelformen und verspricht sich davon Rückschlüsse auf den Charakter des Verstorbenen. Die Swiftsche Wissenschaftssatire im Roman Gullivers Reisen wird hier posthum zur Realsatire.
Das ist ganz amüsant. Er sagte, der Schädel sieht so aus, dass the organ of wit ganz schlecht ausgeprägt ist. Wit, das ist ja unser Witz, also die kombinatorische Fantasie, die Fähigkeit, Satiren zu schreiben. Da kommt halt eben dieser Arzt und sagte, ja, genau das fehlt diesem Schädel.
Dublin, die Hauptstadt der englischen Kolonie Irland, setzt die eine Klammer in Jonathan Swifts Dasein. Die andere ist die Trostlosigkeit der letzten und der ersten Lebensjahre. Denn als Jonathan im November 1667 zur Welt kommt, ist sein Vater bereits tot. Und der nächste Schlag lässt nicht lange auf sich warten.
Als Säugling wird er unter unklaren Umständen für sehr lange Zeit von der Mutter getrennt.
Denn seine Amme setzt mit ihm nach England über. Ob es eine Entführung ist, wie oft behauptet, oder eine von der Mutter finanzierte Reise, bleibt offen. Jedenfalls kehrt Jonathan erst als 4-Jähriger nach Irland zurück. Da liest er bereits die Bibel und neigt zu extremer Reinlichkeit. Doch nicht seine Mutter kümmert sich um ihn, sondern ein Onkel väterlicherseits. Kindheit und Jugend verbringt er elternlos. Jeder Psychoanalytiker hätte sich mit Jonathan Swift eine goldene Nase verdienen können. Doch Seelenforscher gibt es noch nicht. Also sucht er sich nach dem Studium der Theologie ein anderes Ventil.
Die Satire wird eine ganz, ganz wichtige Sache in England. Sie ist insofern literaturgeschichtlich äußerst spannend, als sie einen Fortschritt in der Geschichte der Konfliktbewältigung darstellt. Also ich würde sagen, die Satire, das ist ein großartiger zivilisatorischer Schritt vom Griff zur scharfen Waffe zum Griff zum scharfen Wort.
Scharfe Worte, für die man in Preußen und Frankreich in den Kerker wandert, werden im England des ausgehenden 17. Jahrhunderts bereits geduldet. Die entstehende bürgerliche Öffentlichkeit, die Swift während seiner langjährigen London-Aufenthalte kennenlernt, wird zu seinem Freiraum, seiner Bühne. Sein Tonnenmärchen, eine Satire auf die christlichen Glaubenslehren, macht ihn zum Kultautor, der polarisiert. Die einen bewundern seine Fantasie und Wortgewalt, die anderen hassen ihn als Nestbeschmutzer. Der Anglist Christoph Heil:
Er wird oft als verbitterter Misanthrop geschildert. Ich denke, das ist nicht ganz zutreffend. Er war schon böse, aber er war böse darüber, dass der Mensch seinen Verstand nicht nutzt. Er war böse über den Egoismus, über die Grausamkeit, über die Gier der Menschen.
Ich habe immer schon Völker, Berufsstände und Gemeinschaften verabscheut,
stellt Swift in einem Brief an den Dichter Alexander Pope klar.
Meine ganze Liebe aber gilt den Einzelnen. Ich mag John, Peter, Thomas und so weiter von Herzen. Ich sage Ihnen, dass letzten Endes nicht ich die Menschheit hasse, sondern ihr anderen seid es, die sie hasst. Denn ihr wollt, dass sie vernünftig sei, und ärgert euch, wenn ihr enttäuscht werdet.
Nur Verleumdungsklagen muss Swift als Satiriker fürchten. Auch wenn er vorsichtshalber unter Pseudonym publiziert, erkennt bald jeder seinen Ton.
London ist für Swift der große Sehnsuchtsort. Dort gibt es Kaffeehäuser, dort werden politische, literarische Diskussionen geführt. Man muss sich das mal vorstellen, eine europäische Großstadt ohne Zensur, das gibt es sonst nirgends. Man muss sich auch vor Augen halten, London zu dieser Zeit ist eine neue, moderne Stadt. Sie ist neu aufgebaut nach dem verheerenden Großbrand von 1666. Und diese Stadt hat eine unglaubliche Dynamik. Die ist gerade auf dem Weg, die größte Stadt der Welt zu werden.
Doch wird der Sehnsuchtsort zum Ort des Scheiterns. Denn Swift lässt sich auf die Tagespolitik ein. Erst schreibt er für die Whigs, die Partei des neuen Geldadels, dann für die Tories, die Partei des alten Landadels. Dieser Wechsel wird ihm zum Verhängnis. Ein Jahr nach seiner aufsehenerregenden Demontage des mächtigen Feldherrn Marlborough in der Tageszeitung Examiner stürzt die Regierung der Tories und mit ihr Swifts Hoffnung auf einen lukrativen Bischofssitz. 1713 wird er mit einem Posten als Dekan der St. Patrick's Kathedrale in Dublin abgespeist. Zurück in Irland, seiner alten Heimat, fühlt sich Jonathan Swift als Engländer zweiter Klasse. Trotzdem nimmt er seine Aufgabe als Geistlicher ernst.
Als Theologe war er kein Dogmatiker, er wollte den Leuten ins Gewissen reden. Er wollte beim Predigen nah bei den Menschen sein, das wissen wir, weil heute noch in St. Patrick's Cathedral ein interessanter Gegenstand gezeigt wird, der mit Swift verbunden ist. Das ist eine kleine Holzkanzel auf Rollen. Es gab da die große, prächtige, hohe Steinkanzel, von der hat er aber nicht gepredigt, sondern von dieser beweglichen Holzkanzel. Das sagt vielleicht auch schon was über den Mann aus.
Jonathan Swift mag die Iren nicht, doch ihre Armut empört ihn. In seinen Satiren nimmt er immer wieder die Menschenverachtung der englischen Kolonialmacht ins Visier. Swift fordert Menschenrechte ein, lange bevor sie zum ersten Mal in einer Verfassung festgeschrieben werden.
Ist nicht das Volk von Irland ebenso frei geboren wie das von England?
Fragt er in seinen Tuchhändlerbriefen.
Bin ich in England ein freier Mann und werde ich in 6 Stunden zum Sklaven, wenn ich über den irischen Kanal fahre?
Mit solchen Sätzen wird Swift, wenn auch widerwillen, zum irischen Nationalhelden. Sein Markenzeichen als Satiriker ist die Schonungslosigkeit.
Er operiert mit einer ganz wichtigen Technik, und das ist die konsequente Anwendung von Logik. Und zwar so lange, bis es absolut haarsträubend wird. Also, wir fangen beispielsweise mit der Idee an, dass Irland arm ist, dass Irland dringend etwas Wertvolles exportieren müsste. Wir kombinieren das mit der Idee, dass es ja einen Exportmarkt für Fleisch gibt. Wir kombinieren das wieder mit der Idee, dass kleine Kinder, naja, aus Fleisch bestehen. Und schon setzt sich der Text in Bewegung und legt formal vollkommen logisch dar, wie man die irische Wirtschaft durch Kannibalismus sanieren kann.
Schon der Titel deutet die Wucht dieser kohlrabenschwarzen Satire an.
Ein bescheidener Vorschlag, um zu verhindern, dass armer Leute Kinder in Irland ihren Eltern oder dem Land zur Last fallen und um zu bewirken, dass sie der Allgemeinheit zum Nutzen gereichen.
Doch beschränkt sich Swift nicht nur auf den satirischen Kampf gegen die englischen Kolonialherren, gegen ihre Währungsmanipulationen und willkürlichen Handelsbeschränkungen. Er verarbeitet auch seine Londoner Erfahrungen mit Machthabern, Intriganten, Einschleimern und Pseudowissenschaftlern. 1726 erscheint, wiederum anonym, sein Hauptwerk, der utopisch-satirische Abenteuerroman
»Reisen in verschiedene ferne Länder der Erde« von Lemuel Gulliver, erst Wundarzt, später Kapitän verschiedener Schiffe.
Das große Risiko, selbst bei einer guten Satire, ist, dass sie nur verstanden wird, solange sie aktuell ist. Danach beißt sie nicht mehr. Gullivers Reisen hat in diesem Sinn zeitgebundene Anteile. Es überlebt aber als Text, weil es sehr viel darüber hinaus leistet. Der Text macht allgemeine Aussagen zu menschlichen Schwächen, menschlichen Lastern, zur Selbstüberschätzung, zur Grausamkeit, zur Habgier, zum Egoismus. Auch immer wieder zu den unendlich vielen ekelerregenden Aspekten des menschlichen Körpers. Das heißt, das spricht auch noch zu heutigen Lesern.
Gullivers Reisen ist heute ein Kinderbuchklassiker mit Ausflügen zu den winzigen Lilliputanern und den gigantischen Riesen. Doch sind die Kinderbücher nur eine radikale Schrumpfversion des mehr als 400 Seiten langen Werks. Viel von Swifts politischer Kritik wird so unter den Teppich gekehrt, aber auch schlüpfrige Details. Der Literaturwissenschaftler Christoph Heil:
Wer den echten Gulliver kennenlernt, dem stehen heftigste Überraschungen bevor. Da ist er zum Beispiel im Land der Riesen und da wird er auf den Tisch gesetzt und um ihn herum sitzen Riesendamen und ja, die ziehen ihn aus und stellen dann verschiedene Experimente mit ihm an und da muss dann der nackte Gulliver auf der Brustwarze einer dieser Riesendamen reiten, beispielsweise.
In jedem Fall, die Aktualität von Gullivers Reisen verwirrt sogar noch mehr als zwei Jahrhunderte nach der Veröffentlichung des Romans.
Im Juni 1969 landet auf dem Schreibtisch des amtierenden Dekans der Dubliner St. Patrick's Kathedrale der Brief eines Professors aus Texas. Dear Dr. Swift,
berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung,
das Schreiben enthält die Bitte, in einem demnächst erscheinenden Buch aus Gullivers Reisen zitieren zu dürfen. Der Dekan schreibt zurück, Dr. Swift habe St. Patrick's 1745 verlassen, ohne Nachsendeadresse. Wo er derzeit stecke, wisse nur Gott.
Jonathan Swift, dieser schonungslose Durchschauer der menschlichen Seele, dieser begnadete Masken- und Rollenspieler, ließ sich das Kritisieren so wenig verbieten wie das Polemisieren. Übrigens auch nicht das Lieben. Bis heute spekulieren Swifts Biografen über seine Beziehungen zu den beiden Esthers, die er Stella und Vanessa nannte. Denn festlegen wollte sich dieser eingefleischte Junggeselle nie. Wie viel Unfähigkeit zur Nähe dahinter steckte, bleibt eines der vielen Geheimnisse, die Jonathan Swift mit ins Grab nahm.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Jonathan Swift, der am 19. Oktober 1745 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.